Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von hier aus nochmal. Wir haben jetzt wieder 30 Minuten Zeit, um in Gottes Wort hineinzuschauen. Ich hatte gestern schon dazu etwas geschrieben und möchte gerne, bevor wir einsteigen in das Thema, noch etwas Schönes loswerden. Also Gott wirkt manche Dinge im Verborgenen und wenn sie dann zur Welt kommen, sind sie einfach wunderbar. Vielleicht können wir mal ein Bild sehen. Ich habe das der Technik übersandt. Jonas und Lissy sind Mittwochmorgen früh Eltern geworden. Zwei süße kleine Mädchen, Letizia und Rosalie, sind zur Welt gekommen, gesund und munter. Und ich denke mal, wenn man das anschaut, wir konnten sie besuchen gestern, vorgestern, macht das uns einfach nur demütig. Ja, gibt noch ein Bild, glaube ich. Ja, genau. Dankeschön. Das war es eigentlich. Das wollte ich gerne loswerden. Und das hat uns eben bewegt und etwas umgetrieben die Woche, was verständlich ist. Also Gott wirkt im Verborgenen wunderbare Dinge und Gott ist auf der einen Seite, Andi hat es wunderbar erklärt heute, ein verborgener Gott, der Dinge tut, die wir nicht begreifen können. Da stehen plötzlich zwei Sterne nahezu beieinander und dennoch mehrere Millionen Kilometer voneinander entfernt. Das verstehen wir manchmal nicht und deshalb treffen wir uns immer hier und wollen Gemeinschaft haben miteinander, weil Gottes Wort gibt uns auch so manche Rätsel auf und zeigt uns auch so manche Dinge, die sind anders, wie sie scheinen und wir müssen darüber reden und Gemeinschaft haben und können uns gegenseitig ermutigen in Sachen, wie verstehen wir eigentlich unseren Glauben und wie verstehen wir eigentlich unsere aktuelle Situation. Und da hatten wir uns ausgedacht, diese Blogpredigten, das ist von Viktor und mir, die nächsten zwei Sonntage aus dem Buch Nehemia etwas vorzutragen. Ich denke, Nehemia ist ein Buch der Bibel, welches uns ganz praktisch mit hineinnimmt in gottesdienstliche Arbeiten oder auch in menschliche Enttäuschung oder auch in menschliches Miteinander und wir können sehr viel davon lernen. Ich weiß nicht, wer die Kapitel vorgelesen hat. Ich hatte das ja in der Signal-App geschrieben gestern, gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr Kapitel 1 und 2 lesen, weil es ist einfach zu viel Text, um das im Gottesdienst alles vorzulesen. Beim Nachdenken über diese Kapitel bin ich an den Punkt gekommen, dass ich sage, ja, der Vers fiel mir ein, dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist ein Motto und ich würde auch sagen, eins der geistlichen Gesetze in Gottes Wort. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Das ist ein Motto, was man über den Nehemia aussprechen kann und auch über viele Gottesmänner, die wir kennen aus Biografien oder die noch aktuell leben. Wenn Menschen vor Gott ihre Knie beugen, macht Gott sie groß vor uns. Und das ist auch im Buch Nehemia so. Wenn wir uns Nehemia anschauen, wie er gehandelt hat, wenn wir Nehemia lesen, dann haben wir auch den Eindruck, Nehemia kannte das Buch der Sprüche, aus dem dieser Vers entnommen ist, Sprüche 3, Vers 34, dem Demütigen aber gibt Gott Gnade. Und vorher steht noch, er widersteht dem Hoffärtigen, also dem Arroganten, dem Stolzen, was eben letztendlich fleischlich und von unten ist und die Demut, die der Mensch annimmt, kommt in sein Herz hinein, wenn er die Werke Gottes anschaut und merkt, eigentlich habe ich da gar keinen Anteil dran. Eigentlich ist das etwas, was völlig ohne mich alles passiert und er gibt Gott die Ehre. Ich möchte gerne mit euch drei Verse lesen aus diesem wunderbaren Buch Nehemia und zwar aus dem Kapitel 1, die ersten drei Verse. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachakeils. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden und den Entkommenen, die von der Gefangennahme übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen von den Gefangenen dort in der Provinz, die dort übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach und die Mauern von Jerusalem sind niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte und setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. So wird dieses wunderbare Buch eingeleitet. Nehemia erkundigt sich, wie es Jerusalem geht. Wir können diese Kapitel 1 und 2 im Buch Nehemia einteilen in drei große Abschnitte, und zwar oder vier Abschnitte. Den ersten haben wir schon gelesen: Nehemias Trauer über den Zustand von Jerusalem, Nehemias Vollmacht über den Bau der Mauer in Jerusalem, ausgesprochen durch den König Artasasta. Dann die Besichtigung der Mauer und der Entschluss, diese Mauer wieder aufzubauen. Und dann als Abschluss in Kapitel 2, Nehemia guckt sich das alles genau an, er untersucht die Mauern von Jerusalem. Grundsätzlich können wir, wenn wir das Buch Nehemia lesen, zwei große Bilder erkennen. Einmal ist das historische Bild, was Gott tut mit seinem Volk und an seinem Volk und wie er es wieder zurückführt aus der Gefangenschaft nach Jerusalem und wie sie dort die Stadt wieder aufbauen. Und wie die Menschen waren und was wir von ihnen lernen können. Und das zweite große Bild ist, dass Jerusalem letztendlich die Gemeinde ist, wir es sind. Oder vielleicht noch enger gefasst, Jerusalem ist mein Herz. Gott hat in meinem Leben Unglück zugelassen und ich komme wieder nahe zu Gott und komme wieder an den Punkt, dass ich sage, ich will die Mauern wieder aufbauen, ich will wieder zu mir kommen, ich will wieder Gottesdienst haben, ich will wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Also einmal diese historische Sicht und einmal die geistliche Sicht, wie ich mich selber sehe und was Gott mir damit zu sagen hat. Zunächst, denke ich, schauen wir uns mal kurz das geschichtliche Umfeld an, in dem Nehemia lebte. Nehemia ist ein berühmter Mundschenk. Er war Mundschenk in dem persischen Weltreich mittlerweile. Vorher war es das babylonische Reich und hatte dort das Vertrauen des Königs. Nehemia ist eine interessante Person, die wird nur hier erwähnt, in diesem Buch. Im Übrigen der Bibel kommt Nehemia nicht vor und wird auch nicht zitiert. Zu dem Buch Nehemia gehören die Bücher Esra und Esther, die auch aus dieser Zeit reflektieren und letztendlich auch das Buch Daniel. In alten Übersetzungen, wie zum Beispiel der Vulgata, der lateinischen Übersetzung, sind diese Bücher Esra und Nehemia noch zusammengefasst als ein Buch. Aber irgendwann und in den meisten Handschriften wird es dann auch bestätigt, dass es zwei Bücher sind. Was uns auffällt und was wesentlich ist für das Buch Nehemia, ist diese Formulierung, die Hand Gottes oder die Hand des Herrn war gütig über mir, die Hand des Herrn war mit mir. Diese Formulierung, die Hand des Herrn, ist eine Aussage, die kommt in der Bibel, ich habe das mal in dem Bibelprogramm eingegeben, kommt an die 100 Mal vor, dass Gottes Hand über mir ist oder Gottes Hand an mir was tut. Und das ist eigentlich das, was unser Leben ausmacht, ob Gottes Hand über uns ist. Ich glaube, Gottes Hand ist über jedem von uns, über dir und über mir. Die Frage ist, wie gehe ich mit dieser Tatsache, mit dieser Wahrheit um? Was macht es mit mir? Und ich möchte einen Vers zitieren aus dem Psalm, und zwar Psalm 139, Vers 5. Wir kennen das alle. Ein ermutigender Text von David: Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr, und hältst deine Hand über mir. Wie siehst du das in deinem Leben? Ist das so dein Morgengebet? Herr, danke, dass deine Hand mich umgibt von allen Seiten. Du umgibst mich von allen Seiten und du bist über mir. Macht dich das frei oder macht dich das eher befangen? Das heißt, oh, Gott kontrolliert mich schon wieder. Wie gehst du damit um? Wie kannst du damit umgehen, dass Gott allmächtig ist? Man spürt in manchen Gesprächen mit Menschen, dass sie aggressiv werden, wenn man den Wahrheitsanspruch der Bibel in ihrem Leben, in ihr Leben hineinspricht. Wenn man sagt, ja, Jesus Christus sagt, entweder bist du für mich oder bist gegen mich. Entweder sammelst du mit mir oder zerstreust. Das können die nicht ertragen. Wie gehen wir damit um? Ich denke, wenn wir so damit umgehen, dass wir wissen, Gottes Hand ist gütig gegen uns alle Zeit und wir dürfen diese tiefe Geborgenheit leben, dann ist es ein unglaubliches Geschenk. Und ich kann Verantwortung abgeben an Gott. Ich kann sagen, du passt heute auf mich auf. Tim und Sophia, Gott passt auf euch auf, wenn ihr ins Flugzeug steigt, wenn ihr losfliegt, wenn ihr ankommt. Das macht doch frei am Ende. Aber man muss sich entschieden haben, Gott zu dienen, Gott nachzufolgen. Ein zweiter schöner Bibelvers sagt, und wer an Jesus glaubt, kann sich voller Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitte erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Das ist ein spannender Bibelvers, der genau mit diesem Punkt zu tun hat. Er sagt letztendlich, du kannst auf Gottes Linie fahren und dann wirst du wissen, was Gottes Wille ist. Und wenn du darum bittest, wirst du auch erfahren, dass Gott es dir gibt und du wirst ihn preisen dafür. Das heißt, es kommt der Punkt im Leben eines Gläubigen, wo man aufhört, Gott ständig als den anzusehen, der mich bedroht, auf mich aufpasst, von dem ich was bitte und kann gucken, ob er es mir gibt oder nicht gibt. Nein, ich komme in einen Punkt der Gemeinschaft hinein, wo ich mit Gott gemeinsame Sache mache. Und das, finde ich, im Buch Nehemia kommt so deutlich hervor. Nehemia wusste, Gott will, dass Jerusalem aufgebaut ist. Und er hat den Mut gehabt, sich auf diesen Weg zu machen und hat erlebt, dass Gottes gütige Hand über ihm war und dass Gott es ihm gelingen ließ, trotz allem Widerstand. Im Willen Gottes leben heißt nicht, dass ich immer auf einer 6 Meter breiten Fahrbahn geradeaus fahren kann, sondern es wird auch mal holprig, es kommen auch Schwierigkeiten. Wir schauen uns jetzt noch mal kurz den Hintergrund und das Umfeld an, in dem diese Geschichte abspielt. Vielleicht für denjenigen, der zuschaut oder für denjenigen, der nicht so bewandert ist in der Bibel, noch mal hier kurz der Hinweis. Die Bibel erzählt die Geschichte von Adam bis zum heutigen Tage und wir sind jetzt hier in dieser kleinen Ecke befinden wir uns in der Bibel, hier. Die Bücher Mose, dann die Geschichtsbücher, dann Chroniker, dann wird Israel in Gefangenschaft geführt. Und das sind die Bücher, in denen Israel in Gefangenschaft ist und was dort erlebt wurde. Und dann kommen die Propheten und die poetischen Bücher. Hier habe ich das mal versucht zusammenzufassen, um mal schneller einen Überblick zu haben, wie die Situation damals war. Also wir sind im Jahr vor Christi, 722. Dort kommen die Assyrer und verschleppen 10 Stämme von Israel in die damals bekannte Welt. Und diese 10 Stämme sind bis heute verschwunden. Man weiß nicht, wo die überall gelandet sind. 2 Stämme dürften in Jerusalem bleiben. Gott bedient sich dann schließlich der Babylonier. Gott sagt zu Nebukadnezar, du bist mein Knecht, ich habe dich gesetzt, um ein Volk zu richten. Und die Babylonier legen Jerusalem in Schutt und Asche und führen sie in eine 70-jährige Gefangenschaft. In dieser Gefangenschaft spielt das Buch Daniel ab. Ein sehr spannendes Buch, wo Daniel von Gott eine Vision bekommt, die bis zu unserem heutigen Tage durchträgt. 539 beginnt Gott Esra zu erwecken. Esra war der Erste, der wieder in Richtung Jerusalem zog und dort den Altar aufbaute, um dort wieder Opfer zu haben. In der Zwischenzeit spielt das Buch Esther, wo Haman versuchte, das jüdische Volk auszurotten, im Buche Esther. Interessante Einblicke ins Persische Reich. Interessant, in dieser Geschichte hier hat ein Wechsel stattgefunden, ein Machtwechsel. Die Babylonier wurden verdrängt, die Perser kamen. Wir kennen die Geschichte aus dem Buch Daniel, was dort los war. Und wir können nur baff erstaunt sein, dass sich, wenn wir heute die Welt anschauen, eigentlich überhaupt nichts geändert hat. Krieg, Not und Leid, Gefangenschaft, Macht, Kontrolle, das alles ist diese Welt. Und das ist damals dort so abgelaufen und wir haben viele Details in dieser Zeit. Aber Gott wirkt im Verborgenen und wir können staunen, dass dann kommt die zweite Zurückführung unter Esra. Dort wird ein Teil des Volkes zurück nach Jerusalem gebracht. Sie wohnten dann dort und dann erweckt zum Schluss Gott den Nehemia. Das ist dann die dritte. Das Leben unter dem persischen König von Nehemia wird beschrieben, wie er dort lebte und dann kommt die dritte Rückkehr zum Aufbau von den Mauern Jerusalems. Nehemia übt eine der vertraulichsten Aufgaben im ganzen Reich aus. Er war Mundschenk und Vertrauter des Königs. Das so mal zur Übersicht, wie man das geschichtlich sehen kann und was Gottes Wort uns hier für einen Schatz präsentiert und Einblick gibt in die damalige Geschichte. Wir wollen uns jetzt ein paar Einzelheiten aus diesen zwei Kapiteln anschauen. Es ist unmöglich, die gesamten Kapitel durchzugehen, aber wir schauen uns ein paar Einzelheiten an und können darin sehr viel Ermutigung und Kraft für unser praktisches Alltagsleben schöpfen und auch kennenlernen, wie Gott ist, wie unser Gott ist, wie er sich offenbart. Der Name Nehemia bedeutet Gott oder Yahweh tröstet. Das ist ein schönes Motto, Yahweh tröstet. Und ich denke, wenn wir heute in diese Welt schauen, auf unsere Welt schauen, wie viel Unterdrückung da ist, wie viel Not da ist, wie viel Betrug da ist, wie viel Manipulation da ist und wie die christliche Gemeinde aussieht und wie das christliche Feld aussieht und wie viele Christen verfolgt werden, dann stellt sich schon so eine Grundtrauer bei uns ein. Wir sind eigentlich traurig. Und das passt auch zu uns, wenn wir uns mit Nehemia eins machen und sagen, ja, aus dem heraus kann nur Gott trösten. In dieser Welt finden wir keinen Trost, keine Ermutigung. In dieser Welt finden wir nur Trauer und Niedergang, weil die Welt das Reich der Finsternis ist, das Reich des Satans ist. Und wenn wir Trost haben wollen, wenn wir happy sein wollen, dann müssen wir uns versetzen lassen in das Reich der Himmel, wo wir auch letztendlich unseren Platz haben als Himmelsbürger und dürfen sagen, Gott tröstet. Gott ist jeden Tag bei mir und Gott tröstet. Nehemia lebte in der Burg Susa. Ich möchte das mal zeigen. Die Burg Susa, die ist hier ganz unten am Ende, auf dieser Ebene von Babylon. Und der Maßstab 200 Kilometer, also die Burg Susa war noch, wenn ich das so einschätze, flockig 400 Kilometer von Babylon, von dem Herzen Persiens, des Regierungssitzes entfernt. Und die Burg Susa von Jerusalem, das sind dann locker 1500 bis fast 2000 Kilometer. Das waren weite Wege. Dann versteht man auch, dass Nehemia seine Freunde weggehen sehen hat, um in Jerusalem nach dem Rechten zu schauen. Und als sie dann wiederkamen, da waren natürlich 3-4 Monate vergangen. Logisch. Das ist übrigens das Persische Reich zu der Zeit von Nehemia. So groß war die Ausdehnung, ein gigantisches Reich. Wir sind hier in der Türkei, in Sardes, wir sind hier in Ninive und wir sind hier in Ägypten, sehen hier den Persischen Golf und auch hier letztendlich Samaria und Jerusalem, dieser kleine Fleck. Die Burg Susa, die hat man rekonstruiert, neu aufgebaut. Das ist ein historischer Ort. Man spricht davon, dass diese Gegend mit die älteste besiedelte Gegend der Erde ist. Das war auch gleichzeitig das Land Ur, das wir schon kennengelernt haben von Hiob und von dem Ursprungsland von Abraham. So viel zur Übersicht. Schauen wir uns jetzt diesen Nehemia an. Nehemias Trauer über den Zustand Jerusalems. Er hörte, dass die Menschen, seine Glaubensverbündeten, seine Geschwister, seine Leute aus seinem Volk dort in großem Ungemach waren, und Nehemia trauerte. Er trug Trauer, er war geschockt. Alles das, was er liebte, das war in einem nicht guten Zustand. Und wir merken, die Mitte seines Herzens war nicht das Persische Reich. Ihm ging es doch gut. Mensch, Mundschenk des Königs im Persischen Reich zu sein. Was ein cooler Job. Ihm konnte doch gar nichts Besseres passieren. Er ist die Treppe hochgefallen. Er hatte klasse Zeit dort. Aber in seinem Herzen lebte was anderes, eine andere Mitte. Ich denke, wir kennen das. Wir können nicht immer mit der Welt uns mitfreuen. Wir können uns selten mit der Welt mitfreuen, weil die Welt eine andere Frequenz hat und weil in der Welt andere Dinge gefeiert werden wie unter uns Gläubigen. Nehemia wusste etwas von dem ewigen Gott und von seinem Versprechen. Wir können das gut vergleichen, dass wenn wir heute in die Welt schauen und schauen, was wir uns eigentlich wünschen im Herzen, im Herrn, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen frei werden von ihren Belastungen, dass Menschen glücklich werden, dass Menschen in Frieden hineinkommen, dass Frieden entsteht zwischen Ehepaare und zwischen Eltern und Kinder und dass Hass und Hetze aufhört, dann trauern wir, weil wir den Zustand in dieser Welt so gruselig finden und gar nicht damit zurechtkommen und wünschen uns, dass das alles besser wird. Wenn wir unsere Welt, unser Land anschauen, unser Europa anschauen, dann sehen wir auch, dass der christliche Glauben wie Jerusalem verbrannt und abgerissen ist. Dass er über die Maßen beschädigt ist. Es ist alles kaputt. Es gibt weitgehend kaum mehr Abgrenzungen zwischen dem Weltlichen und dem Christlichen in unserem politischen Umfeld, in unserer politischen Welt, in unserer Rechtsanschauung in dieser Welt, in unseren Bildungssystemen, in unseren Kirchen. Es ist alles relativ gut eingeebnet und gleichgeschaltet und gleichgemacht. Das Wort Gottes sagt uns im Römerbrief in Kapitel 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist ein Gesetz des Christus, was uns hier gesagt wird. Richtet ihr euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das soll eigentlich unser Leben ausmachen, das soll unser Leben prägen. Das, was du anschaust, was du hörst, ist es gut? Ist es etwas, wo Gott Freude daran hat? Ist es von Gott gewirkt oder kommt es von unten? Wie bist du ausgerichtet? Hast du die Ausrichtung Nehemias? Wartest du auf den Trost Gottes? Interessierst du dich, wie es dem Volk Gottes geht? Oder versuchst du, so über den Zaun gebeugt in der Welt seine Freude zu bekommen, dein Leben zu genießen? Nehemia stellt diese Frage hier an uns. Das Thema in dem Buch Nehemia ist: Höre auf Gott. Nehemias Wunsch ist, Gottes Ehre zu leben, zu Gottes Ehre beizutragen. Nehemias Thema ist, dass Feinde und Widerstand und Feindschaft ihn ins Gebet treibt und noch mehr Hingabe in seinem Leben bewirkt. Und die erlebten Enttäuschungen in Nehemias Geschichte machen uns Nehemia sehr nah, weil er genau das erlebt, was wir auch erleben. Wir nehmen uns etwas vor Und dann klemmt die Tür, es geht nicht weiter, wir kommen nicht voran, wir werden enttäuscht, wir kommen auf Leute, die wir einfach nur blöde finden und denken, warum ist das so? Nehemia hat erlebt, dass Gott ihm da durchhilft. Spannend ist auch, das noch vielleicht zur historischen Geschichte und zum Abgleich unserer Zeit, wenn Gott große Dinge tut, wenn Gott Großes wirkt und Neues wirkt, tauchen in der Weltgeschichte immer Leute auf, Philosophen, Denker und Menschen, die irgendetwas Neues verkünden als Heilsbringer, um ein Gegengewicht zu dem Wirken Gottes zu bilden. Zum Beispiel in dieser Zeit da tauchte Sokrates am Himmel auf. Sokrates ist bekannt als der erste große moderne westliche Denker. Und sein Motto war, ich weiß, dass ich nichts weiß. Er hat die Menschen in seinen Bann gezogen. Er verknüpfte das Motto des Orakels von Delphi, erkenne dich selber. Das war seine Maxime. Der Mensch im Mittelpunkt, nicht Gott, sondern der Mensch. Das taucht in dieser Zeit auf. Und so kann man das beobachten in der gesamten Weltgeschichte, dass überall Menschen auftauchten, die als geistliche Verführer andere Mittelpunkte schufen, als wie nur nicht das, was Gott wirkt, groß zu machen. Nehemia demütigt sich jetzt vor Gott. Wir lesen einen kurzen Text aus dem Vers 5, Kapitel 1. Und ich sprach, ach Herr des Himmels, du großer Gott und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam sein und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hört, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete. Und mit dem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Nehemia verniedlicht gar nichts. Er nennt das Kind beim Namen. Er sagt, was los ist. Und Nehemia war es wichtig, deutlich zu machen, nicht die haben gesündigt, sondern wir haben gesündigt. Nicht die sind schuld an unserem Unglück, sondern wir sind schuld. Er macht die Not seines Volkes zu seiner eigenen. Und Geschwister, ich glaube, das ist etwas, was uns wirklich verändert. Wenn wir nicht hier vorne stehen oder hinten stehen und zeigen so innerlich mit dem Finger auf den oder denjenigen, der es nicht gebacken kriegt oder der anders sein müsste und der ist verantwortlich dafür, dass hier nichts läuft. Wir kennen das alles. Ich meine es nicht so unbedingt unsere Gemeinde, sondern auch Familie oder Arbeitsplatz oder Umfeld in der Nachbarschaft. Lass uns einfach Menschen sein, die vor Gott treten und sagen, wir haben ein Problem, weil wir sind alle zu kurz und wir brauchen deine Güte. Er bittet Gott, dass er ihn anschaut und er bittet Gott um Gnade, er bittet Gott, dass er ihn hört und er ist sich nicht zu schade zu sagen, ja, ich habe auch Schmutz am Stiefel, ich hänge auch mit drin. Wie schnell sind wir dabei, uns zu distanzieren? Ja? Wie heute in den Nachrichten, wenn man das so anhört, wenn einer was Falsches gesagt hat, müssen sich alle schnell distanzieren von ihm. Das ist so billig, das geht überhaupt nicht. Wir haben doch als Menschen ein Problem. Und wenn einer ein Problem hat, dann nehme ich ihn doch in den Arm und sage, komm, wir beide schaffen das jetzt. Wir beide gehen nach vorne. Du hast da was Dummes gesagt. Nein, ich muss mich distanzieren von ihm, damit ich nicht auch in die Mühle komme oder damit ich nicht gecancelt werde. Es gibt ein russisches Sprichwort. Das heißt, wer an die Vergangenheit erinnert, verliert ein Auge. Aber das geht noch weiter. Wer die Vergangenheit vergisst, der verliert beide Augen. Also wer an die Vergangenheit erinnert, verliert ein Auge. Und wer die Vergangenheit vergisst, verliert beide Augen. Das heißt, wenn du zu einem Menschen gehst, den du magst und sagst, schau mal, Unser Problem ist doch, dass wir in Sünde gefallen sind. Unser Problem ist doch, dass wir nicht in der Mitte leben. Da kann es sein, dass es noch mehr Probleme zwischen euch gibt. Aber wenn wir es nicht tun, wenn wir alles verdrängen und so tun, als wäre alles in Ordnung, dann werden wir blind für die Welt, in der wir leben. Dann verlieren wir beide Augen. Nehemia erinnert an die Verheißung Gottes. Wir dürfen Gott an seine Versprechen erinnern und dürfen sagen, komm, du hast uns doch zugesagt, wenn wir zu dir umkehren, hilfst du uns raus. Von Nehemia wird gesagt, er trug Leid tagelang, hat er gelitten und sich die Not der anderen zu seiner gemacht. Schauen wir uns noch ein paar kleine Highlights an in dem Kapitel 2. In dem Kapitel 2 wird jetzt berichtet, dass Nehemia Vollmacht vom König bekommt, dass er den Mut hatte, vor dem König auszusprechen, meinem Volk geht es nicht gut, ich will da helfen. Er hatte im Glauben gesagt, König, das ist meine Not, deshalb gucke ich traurig. Und damals war das ja Doktrin der Weltbeherrscher, da wo sie eingefallen waren, die Städte zu zerstören, indem sie die Mauern kaputt machten. Und eine Stadt ohne Mauer ist schutzlos. In den Mauern der Städte waren die Regierungsorganisationen. Im Tor der Stadt lesen wir oft. Da wurden die Regeln erstellt. Da gab es die Einträge für Eigentum. Da wurde gesagt, wer was wie verkaufen kann. Eine Stadt ohne Mauer hatte keine Relevanz. Und damals war es natürlich, dass der Augapfel dieser Herrscher des Persischen Reiches darauf zu achten, dass keiner seine Mauer aufbaut. Denn solange die Mauer nicht aufgebaut sind, haben sie die Herrschaft. Und das war sehr mutig von dem Nehemia zu sagen, kann ich die Mauer aufbauen? Die ist kaputt, die Stadt. Er hat im Prinzip gesagt, König, da ist etwas, das müssen wir klären. Das ist Gottes Stadt und die muss Mauern haben. Und interessant ist, dass der König sagt, wünsche was. Und schickt ihm eine Menge Soldaten und Geld mit. Und schickt ihm Autorität und Briefe mit. Und sie dürfen die Mauer wieder aufbauen. Wenn Gott den Weg frei macht, dann ist auch der höchste Herrscher auf der Welt auf seiner Schiene. Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Und auch in dunkler Zeit, Nehemia hätte sagen können, ja, mir geht es ja ganz gut, alles andere ist Käse hier. Nein, er hatte plötzlich Vision, er hat Mut, er sagt, wir wollen was bauen, wir wollen nach vorne. Und er merkt, Gott ist bei ihm. Gott ist bei ihm, weil Gott das auch will. Und wir dürfen das auch sein. Wir dürfen auch mutig sein, nach vorne gehen und sagen, wir bauen eine Stadt auf. Wir bauen wieder ein geistliches Haus auf. Und da, wo etwas kaputt und verbrannt ist und zerstört wurde, weil wir ungehorsam waren, weil der Teufel uns auf seine Seite gekriegt hat, weil wir arrogant waren gegen Gott, ist der Herr gewillt und möchte, dass wir das wieder heile bekommen, dass wir wieder diese Stadt aufbauen, dass wir wieder diesen Schutz aufbauen, dass wir wieder zu dem sind, zu dem werden, was Gott für uns vorgesehen hat. Als Nehemia dann in die Stadt kam, war ganz schnell das Erste, was er mitbekommt, dass denen, die dort die Bezirksverwaltung hatten, der Sanballat und Tobia, dass die organisiert waren und darauf aufpassten, dass hier nichts passiert. Und ich denke, das passiert uns in unserem Leben auch. Wenn wir uns vornehmen, wieder nah beim Herrn zu sein, wenn wir uns vornehmen, wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben, sind ganz schnell Dinge da, die uns versuchen, davon abzuhalten. Die uns versuchen, das madig zu machen. Die uns aufzeigen, du willst dich zurüsten für Reichsgottesdienstarbeit? Du bist doch gar nicht, du bist so ein Hampelmann. Das kannst du doch gar nicht. Der Teufel möchte uns den Mut nehmen. Aber Nehemia hatte Briefe dabei. Und wir haben auch einen Brief dabei. Wir haben Gottes Wort. Wir dürfen dem Satan entgegentreten und dürfen sagen, wir sind von Gott aus befähigt und autorisiert, das Reich Gottes zu bauen. Wir sind Königskinder und wir haben Vollmacht im Heiligen Geist und wir dürfen nach außen treten, aus dem Schatten heraus und dürfen sagen, Gott hat uns autorisiert, sein Reich zu bauen. Und du, wenn du persönlich ein Problem hast in deinem Leben, in deinem Herzen, dann darfst du sagen, Herr, du möchtest, dass ich heile werde. Du möchtest, dass ich zurechtkomme. Du möchtest, dass ich Frieden finde über das eine oder das andere. Helf mir bitte raus aus meiner Gefangenheit und helf mir bitte, die verbrannten und kaputten Tor wieder aufzurichten, dass ich wieder Kontrolle habe über mein Leben und nicht ständig leben muss mit negativen Gedanken und mich kaputt machen lassen muss von dem, was Satan mir einflüstert. Nehemia erlebt, dass er den Sieg erhält und dass Sanballat keine Chance hatte, das Werk Gottes zu verhindern. Und jetzt sucht Nehemia die zerstörten Mauern auf und guckt sich das alles genau an. Er macht ehrliche Bilanz. Und ich denke, wenn wir das lesen, er machte sich bei Nacht auf. Es war eine geheime Mission, wenige Männer mit ihm, und sie durchstreiften die niedergerissene Stadt und guckten sich an, wie das so aussah. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir in unserem Leben einmal Bilanz machen. Nehemia wusste wahrscheinlich, wie die Stadt vorher aussah. Er hatte mit Sicherheit Zeichnungen dabei. Wir haben auch eine Zeichnung dabei. Wir haben auch einen Maßstab. Und wir dürfen wissen, wie Gott uns haben möchte. Und bitte mach auch mal eine ehrliche Bilanz und beschäftige dich damit, wenn du spürst, dass du nicht mehr in der Mitte lebst, dass das wieder heile wird, was Gott dazu sagt und wie du da weiterkommst. Und dann endet das Kapitel mit diesem unglaublichen Auftakt, dass der Nehemia zurückkommt und sagt, ihr Leute, wir wollen die Stadt aufbauen. Vers 17. Und nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet, da niederliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Und als dann der Sanballat wieder auftrat und noch einen Araber mitgebracht hatte und sie abhalten wollte, dann tritt Nehemia entschieden ihnen entgegen und sagt in Vers 20, da gab ich ihnen Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Liebe Geschwister, damit möchte ich euch gerne in die Woche entlassen. Der Gott des Himmels, der gute Gott, den wir heute in jedem Lied besungen haben, der wird es uns gelingen lassen. Lass uns gestärkt in die Woche gehen. Egal, wo deine Baustelle ist. Wenn du mit dem Herrn die Baustelle angehst, dann wird er es dir gelingen lassen. Und Sanballat und Tobia und sein Araber und alle, die er mitbringt, haben keine Autorität über dein Leben. Amen.